15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
Wir sind diese Woche am Mittwoch für euch am Start. Mats, du hattest ein ziemlich interessantes Wochenende. Wie war es in Ungarn und wie viele Spiele hast du gesehen?
Ja, 5 Spiele mitgenommen in der ungarischen Liga, meinen kompletten Überblick bekommen, auch sehr viele Nachrichten daraufhin, die sich dann doch sehr stark scheinbar für die ungarische Liga interessieren. Wer mit uns arbeitet, bekommt natürlich alle Insights und ja, ich werde versuchen, da ein, zwei auch mal einfließen zu lassen in der einen oder anderen Podcast-Episode, die jetzt auch demnächst noch erscheint.
Alles klar, das klingt doch super.
Serie A.
Milans Offensive aus Chukwueze, Jovic und Okafor hatte sichtlich Probleme mit einer gut eingestellten Mannschaft aus Genua. Theo Hernandez bekam in der ersten Halbzeit auch noch seine 5. Verwarnung und fehlt jetzt im Kracher gegen Juventus nach der Länderspielpause. Ihr merkt schon, das waren die Highlights bis zur Schlussphase. Ansonsten ging es dann richtig heiß her in der Schlussphase. Der eingewechselte Pulisic trifft nach technisch anspruchsvoller Ballannahme aus der Drehung. Es folgt ein langer Warcheck, ob er nicht doch möglicherweise mit der Hand am Ball war. Das Tor zählte am Ende aber trotzdem. Oder zählte, es war kein Handspiel. Maignan geht nach einem Klärungsversuch dann relativ hohes Risiko ein und sieht die rote Karte. Milan hatte schon 5-mal gewechselt und Giroud springt dann als Keeper ein. Auch Genuas Torhüter wird nach einem Foul in der Offensive, nachdem Genua alles nach vorne geschmissen hatte, vom Platz gestellt, weil er vorher schon gelb wegen Zeitspiel bekommen hatte. 2-mal gelb ist dann gelb-rot. Ja, und in den letzten Minuten musste Giroud dann nochmal ordentlich ran, musste eine Faustabwehr zeigen oder eine Flanke herunterpflücken und am Ende hält der Junge sogar den Sieg fest.
Ja, und wird jetzt auf der Milan-Homepage auch als Torhüter geführt. Also finde ich total kurios. Sieht man selten so ein Spiel, beide Torhüter dann mit der roten Karte. Besonders bitter natürlich bei Milan, dass ja sogar zwei Ersatztorhüter auf der Bank saßen mit Mirante und Sportiello. Einer von denen darf sich über einen Einsatz dann am nächsten Spieltag freuen. Aber es ist natürlich ärgerlich, wenn du dann auch noch nicht mal dann zum Einsatz kommst. Einmal mehr steht aber jetzt beim AC Milan die Null. Und das haben sie jetzt schon 6-mal geschafft, wenn man die Champions-League-Partien dazunehmend in Dortmund und gegen Newcastle und ja, damit die Tabellenführung errungen, weil ja Inter im Parallelspiel nur 2-2 gespielt hat gegen Bologna. Also die starke Defensive zeichnet Milan einmal mehr aus und sorgt dafür, dass man ja ganz oben mit dabei ist.
Ein wildes Spiel gab es in Rom zu sehen. Lazio spielte gegen Atalanta wie entfesselt. Ein Eigentor von De Ketelaar und ein Treffer von Castellanos. Nach 11 Minuten hat man da dann schon 2-0 geführt und hatte weitere Chancen, die Führung auszubauen. Im Verlauf der ersten Halbzeit hat Lazio Atalanta dann aber immer mehr die Spielkontrolle überlassen und der Anschlusstreffer in der 33. Minute war dann da die Folge. Nach der Pause trifft der Ex-Schalker Kolasinac auch noch per Kopf zum Ausgleich. Lazio findet dann aber die passende Antwort und zurück ins Spiel und erzielt in der 83. Minute dann auch den Siegtreffer. Dieses Spiel zeigt wieder zwei Gesichter von Lazio und das zieht sich so ein bisschen durch die Saison, oder?
Ja, ganz genau. So wichtiger Sieg jetzt natürlich für das Team von Maurizio Sarri, der sich auch einmal mehr die rote Karte eingefangen hat. Ist ja nicht das erste Mal in seiner Karriere als Trainer. Lazio damit jetzt dichter wieder dran an den Europapokalrängen, haben ja keinen allzu tollen Saisonstart gehabt, aber jetzt ja schon einige ja große Spiele, sage ich mal, die sie für sich entscheiden konnten, bleiben aber eben sehr, sehr anfällig mit jetzt auch schon wieder 12 Gegentoren, obwohl sie gegen Atalanta eigentlich nur ja nicht mal ein Expected Goal zugelassen haben, trotzdem 2 Dinger kassiert. Ansonsten aber kein allzu tolles Spiel, vermutet man eigentlich nicht bei dem Ergebnis, aber allzu brillant war es nicht von beiden Mannschaften. Atalanta trotzdem ja weiterhin oben mit dabei, haben eigentlich auch ein ganz solides defensives Spiel gezeigt, aber eben auch deutlich mehr Gegentore kassiert. Also Overperformances auf beiden Seiten, was die Offensive anbelangt, und Lazio mit 3 Punkten.
Premier League.
Brighton und Liverpool trennen sich hier mit 2-2. Adingra brachte die Heimmannschaft in der 20. Minute in Front, ehe Salah die Partie vor der Pause per Doppelpack gedreht hat. Brightons Kapitän Dunk trifft dann in der zweiten Halbzeit zum Ausgleich, natürlich nach einem Standard, wenn wir über Brighton sprechen, aber die Liverpool-Defensive hat ihn da auch sträflich alleine gelassen. Auch in den Statistiken war es eine recht ausgeglichene Partie, nur bei den Dribblings liegt Brighton mit 13 erfolgreichen deutlich vor Liverpool.
Genau, ansonsten Pascal Groß, der ja für die deutsche Nationalmannschaft jetzt auch schon debütiert hat, kein allzu gutes Spiel gehabt. Den hat Liverpool da ziemlich aus dem aus dem Spiel rausgenommen, musste sich immer wieder ganz, ganz tief fallen lassen, war nicht seine Paraderolle. Er ist eigentlich dann nicht in den Räumen zur Geltung gekommen, wie er es eigentlich tut. Ansonsten aber bei Brighton eine unfassbar aufregende Offensive. Also alleine der Sturm mit Ferguson, der jetzt erst 18 ist, jetzt auch schon einen Marktwert von über 60 Millionen aufweist. Adingra, den man jetzt mal von der Stange gelassen hat auf dem rechten Flügel, Mitoma klar auf der linken Seite, João Pedro auch erst 22 und Carlos Baleba, über den Roberto De Zerbi nach dem Spiel auch sehr lobende Worte gefunden hat, ja auch erst 19 Jahre, den hat man ja so als Caicedo-Nachfolger jetzt geholt, und eben Torwart Verbruggen, ja auch erst 21, also eine brutal junge Mannschaft, die es jetzt auch wieder geschafft hat, mit einem absoluten Top-Team mitzuhalten. Reds zwar spielbestimmt gewesen, aber nach Expected Goals ein absolut gerechtes Ergebnis. Also Brighton bleibt eine der spannendsten Mannschaften der gesamten Premier League.
Und im Topspiel bezwingt Arsenal Manchester City durch einen späten Treffer von Martinelli mit 1:0. Der Treffer kam durchaus glücklich zustande, da Martinellis Schuss durch Ake unhaltbar abgefälscht wurde. Interessant ist, dass in der Einleitung des Treffers mit Havertz und Tomiyasu ebenso wie mit Torschütze Martinelli drei Joker beteiligt waren. Da hat Arteta auf jeden Fall ein sehr glückliches Händchen bewiesen. Beide Teams hatten extrem wenig Torschüsse. 2:1 für Arsenal stand es nach Torschüssen da. Und auch ansonsten war es eine sehr ausgeglichene Partie auf Augenhöhe, oder?
Ja, so ist es, so ist es. Am Ende des Tages aber Man City jetzt mit der wettbewerbsübergreifend, zumindest national gesehen, mit der dritten Niederlage am Stück. Also sieht man auch selten bei den Sky Blues. Ja, und Arteta, so als der Lehrling von Pep Guardiola, hat mal wieder seinen Meister bezwungen. Arsenal sehr asymmetrisch unterwegs gewesen, haben die linke Seite sehr defensiv positioniert und die rechte dafür weit vorgeschoben. Dazu mit einer Doppel-Sechs gespielt, bestehend aus Jorginho und Rice, was ich auch jetzt gar nicht so für Möglichkeiten hätte, dass die beiden überhaupt zusammenspielen können. Aber gerade für dieses Spiel war das jetzt so die Devise. Ødegaard konnte dadurch sehr, sehr weit vorschieben, hat defensiv kaum Aufgaben gehabt. Und ja, du hast es gesagt, die Joker haben am Ende das Spiel entschieden, und das Fehlen von Rodri, allen voran, und natürlich auch von Kevin De Bruyne, waren einmal mehr deutlich ausschlaggebend dafür, dass die Chancenqualität bei City jetzt schon deutlich nachgelassen hat im Vergleich zu den Spielen mit den beiden.
La Liga.
Las Palmas, das Team von der Insel Gran Canaria, ist als Aufsteiger gut in die Saison gekommen. Mittlerweile hat man 11 Punkte nach 9 Spielen und Tabellenplatz 10. Dazu hat nur Real Madrid weniger Gegentreffer kassiert. Allerdings hat Las Palmas auch nur 6 eigene Tore geschossen bisher. 2 davon am Wochenende beim Gastspiel bei Villarreal. Coco vor dem Pausenpfiff und Marc Cardona per Elfmeter sorgten für die Treffer. Villarreal gelang in der 90. plus 2 dann noch der Anschlusstreffer durch Gerard, aber das kam dann zu spät.
Ja, erst 2 Saisonsiege jetzt für das gelbe U-Boot, und zwar gegen Mallorca und Almeria, also auch keine Großmächte in der Liga. Jetzt schon die 4. Heimniederlage. Es sieht alles andere als gut aus für die Heimmannschaft von Coach Placeta, der ja auch erst Mitte September selber gekommen ist, bevor er in Valladolid unterwegs war. Völlig unverständlich, Gerard Moreno erst zur 75. Minute reinzubringen, der dann ja später auch noch das Tor erzielen konnte. Ja, also da fehlt's schon auch deutlich an der Qualität, in der Spitze, auch den Kader nicht wirklich gut verstärkt. Ja, eigentlich nur mit Ben Brereton dazugekommen und Sørloth, die so richtig für die erste Mannschaft auch eingeplant sind. Baena gesperrt gewesen, auch ein wichtiger Ausfall bei Villarreal. Und auf der anderen Seite, du hast gesagt, sehr aufstrebende Aufsteiger, sehr, sehr temporeiche Innenverteidiger mit Curbelo und auch Coco, den du angesprochen hast. Und dazu dieses Trio bestehend aus dem Linksverteidiger Cardona, Keeper Weyes und eben Jonathan Vieira, einer der spielstärksten Spieler der gesamten Liga. Ja, sehr ballbesitzorientiert insgesamt. Dazu jetzt mit Mika Marmol noch einen Innenverteidiger reingebracht, der spielstärkste Innenverteidiger aus La Liga DOS war in der vergangenen Saison. Haben wir hier, glaube ich, auch schon mal thematisiert gehabt gegen Ende, gegen Mai, dass er da unfassbar stark war, da vorher in Andorra unterwegs. Also Top-Scouting, Top-Zusammenstellung bei Las Palmas, Kader richtig gut verstärkt und ja, zu Recht völlig unten raus aus den Abstiegsrängen.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und spannend klingt auch der nächste Abschnitt, denn mit den Spielen sind wir für diese Woche erstmal durch. Wir haben für euch diese Woche ein kleines Tabellenführer-Special mitgebracht und wollen auf Tabellenführer in ganz Europa schauen, vor allem in den kleineren und in den zweiten Ligen. Starten tun wir in Belgien, und da ist Saint-Gilloise Tabellenführer. 22 Punkte nach 10 Spielen, aber schon 2 Niederlagen, dafür aber die meisten Siege der Liga.
Genau, recht erfahrenes Team, die Abgänge mal wieder top kompensiert, darunter ja auch Boniface, der gegangen ist. Schon über 25 Expected Goals erzielt, höchste Expected Points, also völlig zu Recht jetzt eben auch an der Spitze. Und ja, das der Fokus bei dem Team liegt ganz klar auf dem Umschaltspiel. Haben schon 4 Kontertore erzielt und aber auch schon 7 Elfmeter zugesprochen bekommen. Also spricht wieder für die Dribbelstärke, für die Strafraumpräsenz von Royal Union, die gefühlt unter jedem Trainer und mit jedem Team immer wieder eine erfolgreiche Mannschaft zusammenstellen. Also großes Lob an deren Kaderplanung Jahr für Jahr.
Die Eredivisie wird von PSV Eindhoven nach 8 Spieltagen angeführt, und zwar mit der vollen Ausbeute von 24 Punkten. Zudem haben sie die meisten Treffer und die wenigsten Gegentore der Liga. Das ist schon ziemlich dominant bis hierhin, oder?
Genau, erst 2 an der Zahl und 27 Expected Goals erzielt. Schon eine leichte Overperformance, aber einfach sehr, sehr aktives Team, sehr ballbesitzlastig, dabei komplett unausrechenbar, kann über Flanken kommen, über 1 gegen 1, auch der ein oder andere Konterangriff ist mit dabei, finden auch dabei auch immer wieder die Tiefe im 4-3-3 unter Peter Bosz. Überragend dabei Joey Fährmann im zentralen Mittelfeld, aber auch Neuzugang Malik Tillmann spielt eine super Rolle, der auch schon bei den Rangers letztes Jahr sehr überzeugend war und jetzt ja so als Ersatz für Xavi Simmons ins Team gekommen ist. Also ja, PSV macht richtig Spaß in Europa. Er ja, auch ein tolles Spiel gemacht gegen Sevilla. Da hat es leider nicht für den Sieg gereicht. Aber ja, eine Mannschaft, die man sich definitiv mal anschauen sollte.
Die kroatische Liga wird im Moment nicht von Hajduk Split oder von Dinamo Zagreb angeführt, sondern von HNK Rijeka. 22 Punkte stehen da nach 10 Spielen zu Buche, und nur ein Team aus dem Tabellenmittelfeld hat mehr Tore erzielt bisher.
Genau, also ganz, ganz spannende Mannschaft im 4-1-4-1 aufgestellt. Das zweitjüngste Team der Liga mit unter 24 Jahren im Schnitt, haben den höchsten Expected Goals Wert erzielt, dadurch, dass sie einfach wahnsinnig häufig schießen. 16 Schüsse pro 90 Minuten, absoluter Top-Wert in Kroatien. Und dabei sind 2 Spieler besonders auffällig, die beide auch erst 22 sind, also schon mal Notizzettel hier gezückt und aufgeschrieben. Jankovic und Toni Frug, beide auch unterwegs gewesen für die kroatische U21. Dazu der Italien-Rückkehrer Marco Piazza, der ja von einigen Verletzungen heimgesucht wurde in den letzten Jahren, ist jetzt nach Kroatien zurückgekehrt, spielt eine super Rolle im Team von Rijeka. Also da könnte sich etwas anbahnen Richtung Überraschungsmeisterschaft, wenn sie das Niveau halten können.
In England hat sich der Absteiger aus Leicester ganz gut auf die Championship-Saison vorbereitet, würde ich sagen. 11 Spiele sind gespielt und nur ein einziges ging verloren. Die anderen hat man alle gewonnen. Mit deutlichem Abstand hat man außerdem die wenigsten Gegentreffer der Liga, nur 6 Stück an der Zahl. Der Zweitplatzierte hat da 11.
Genau, 6 ist auch die richtige Zahl. Es war jetzt auch schon nämlich der 6. Sieg in Folge, den eben die Foxes erzielt haben. Sehr, sehr viel Ballbesitz unter Enzo Maresca, dem Trainer, der auch ja für dieses Kurzpassspiel einfach ganz stark steht. Sind dabei jetzt auch nicht irgendwie auf eine Fassade irgendwie angewiesen, also dass nur über Flanken geht oder über Dribblings, sondern ist einfach generell recht spielstark unterwegs, hat eine bockstarke Innenverteidigung aus Wout Faes und eben Yannick Westergaard, den man noch aus der Bundesliga kennt. Und ja, vor allem der wiedergenesene Ricardo Pereira, auch Kapitän, Rechtsverteidiger, absoluter Leistungsträger und eigentlich einer der besten Spieler der Premier League, wenn er fit gewesen wäre über die letzten Jahre, auch ja von vielen Verletzungen geplagt. Ja, bilden so die Achse. Kiernan Dewsbury Hall, der auch in der letzten Saison schon einer der Lichtblicke war bei Leicester, geht voran, schon einige Scorer erzielt und mitgenommen. Also bei Leicester riecht gerade vieles nach Wiederaufstieg. Hätte ich so, um ehrlich zu sein, aber nicht erwartet, dass man da doch recht dominant jetzt in der Liga vorweg marschiert.
In Spanien haben wir eben schon über Gran Canaria gesprochen. Jetzt geht's weiter auf die Insel Teneriffa, denn die La Liga DOS wird angeführt von CD Teneriffa. 21 Punkte nach 10 Spielen stehen da zu Buche, aber man hat auch schon 3 Niederlagen hinnehmen müssen.
Genau, also keine Unentschieden dabei, ist aber eine starke Overperformance unter Asier Garitano, den Trainer, der lange Jahre ja bei Leganés war, dort auch das Team in La Liga geführt hat, auch viele Jahre dort gehalten hat. Sind viel im flachen 4-4-2 unterwegs, Leistungsträger hier, vor allem der ausgeliehene Roberto López, auch erst 23 von Real Sociedad. Und ja, die Spielweise ist einfach sehr, sehr zweikampfbetont. Also da geht es weniger ums Passspiel oder um Dribblings oder um Flanken oder um eine hohe Boxpräsenz, sondern man ist einfach sehr, sehr ja, stark dabei, den Gegner am Spielaufbau zu hindern. Auch die meisten Fouls in der Liga aktuell. Also da bin ich doch sehr am Zweifeln, ob sie diese Performance aufrechterhalten können. Ich glaube, die haben deutlich mehr draus gemacht, als es tatsächlich war von der Leistung her. Aber Teneriffa trotzdem. Ja, zumindest mal ein Statement jetzt zum frühen Zeitpunkt in der Saison, so weit vorne in der Tabelle mitzuspielen.
Die Serie B wird angeführt von Parma, ist aber noch relativ eng zusammen. In den ersten 9 Spieltagen konnte Parma 6-mal gewinnen, 2-mal unentschieden spielen und eine Niederlage mussten sie hinnehmen. Palermo auf Rang 2 ist noch ein Spiel und ein Punkt im Rückstand, also kann gut sein, dass die da Parma noch einholen.
Genau, und das wäre auch nicht so verwunderlich. Also bei Parma, ähnlich wie bei Teneriffa, nicht ganz so starke Overperformance, aber auch hier hat man eigentlich, ja, so ein bisschen mehr Punkte, ein paar mehr Punkte geholt, als man eigentlich verdient gehabt hätte. Es bröckelt jetzt auch schon so ein bisschen die Niederlage, die du angesprochen hast, war jetzt ja am aktuellen Spieltag in Venedig, die man hinnehmen musste. Cremonese übrigens, trotz 7 Zählern Rückstand, eigentlich erster nach Expected Points, also der Serie A Absteiger. Generell Parma, aber ein ganz, ganz junges Team, sehr interessant, kommen über viele Dribblings immer wieder in die Box, ohne eben mit viel Ballbesitz zu operieren. Spannend hierbei vor allem die beiden Youngster, nämlich Bernabé, der erst 22 ist, Spanier, kam 2021 von Manchester City, und eben Benedicak, der links außen, auch 22 Jahre alt und auch 2021 gekommen, was finde ich sehr interessant ist, dass sich jetzt eben diese Transferperiode von vor 2 Jahren, wo Parma ja extrem viele junge Talente eingekauft hat, sich jetzt eben bezahlt macht. Ja, also spannend. Parma sollte man mal auf dem Schirm haben, vor allem eben wegen der jungen Spieler, und mal schauen, ob sie ihr Leistungslevel nochmal anheben können und dann auch zu Recht oben verbleiben in der Tabelle.
25 Punkte aus 10 Spielen und dabei nur 5 Gegentreffer. Stade Laval ist Tabellenführer in der Ligue 1 und hat schon 4 Punkte Vorsprung auf Absteiger Auxerre ansammeln können.
Ja, echt brutal spannend. Also gerade in der Liga, wo ja mit Bordeaux und Saint-Étienne noch 2 absolute Großmächte ja gerade unterwegs sind, schafft es eben Laval, das ja auch nach Expected Points zweitbeste Team immerhin zu sein in der Liga. Zuletzt waren es ja sogar 3-0 Siege am Stück, unter anderem eben bei Bordeaux gewonnen. Trainer Frappoli seit 2019 schon im Amt, also hier auch wieder starke Kontinuität im Verein, und dazu der Rechtsverteidiger, der bisher eine grandiose Rolle spielt mit Thibaut Vargas, auch erst 23 Jahre, beidfüßig, Mann für alle Standards, läuft aus seiner Seite rauf und runter, bewegt sehr viel und zeigt mal wieder, was ein sehr guter Standardschütze auch schon ausmachen kann in einer Liga, die relativ eng beisammen ist. Also Laval könnte so ein bisschen eine Überraschung werden, wenn sie am Ende der Saison immer noch weit oben dabei sind. Und ja, in Frankreich bahnt sich sowas Ähnliches an wie jetzt in Deutschland mit dem HSV oder auch eben mit Teams wie Nürnberg oder Hannover, dass sie es einfach extrem schwer haben, aus dieser Liga wieder aufzusteigen. Also man sieht, die Ligue 2 hat niveautechnisch schon deutlich zugelegt und ist deutlich enger zusammengerückt in den letzten Jahren.
Spieler der Woche.
Hier müssen wir diese Woche über einen jungen Mann von der AC Florenz sprechen. Fabiano Parisi ist Linksverteidiger, 22 Jahre jung und vor der Saison für 10 Millionen Euro von Empoli gekommen. Am Wochenende war er gegen Napoli gefordert und hat es auf seiner Seite mit Politano und Di Lorenzo zu tun. Hat einen guten Job gemacht, zudem 3 geblockte Schüsse und 2 Interceptions und eine Vorlage zum 1:3 durch Gonzales beisteuern können.
Genau, hat jetzt im Topspiel ja auch den Vorzug vor Cristiano Biraghi erhalten, was finde ich total überraschend ist. Trotz der hohen Ablösesumme, Biraghi ja als Kapitän, absoluter Leistungsträger, letztes Jahr ja das Team auch ins Finale geführt, der Conference League, schon ein ganz wichtiger Bestandteil eigentlich aus der Mannschaft. Aber jetzt eben Parisi so ein bisschen an ihm vorbeigezogen. Terzic wurde ja vorher im Sommer an RB Salzburg abgegeben. Auch er noch sehr jung gewesen und auch eigentlich immer gute Leistung gezeigt, wenn er mal gespielt hat. Ja, Parisi, enorm passsicherer Spieler, dribbelstark, eine tolle Balance zwischen eben Defensive und Offensive. Und ich denke, dass er auch in der Squadra Azzurra eine gute Rolle spielen wird in den nächsten Jahren. Wird da ja mit Di Marco und mit Udogi vor allem konkurrieren. Und ich glaube, wenn er verletzungsfrei bleibt, hat er da auch sehr gute Chancen auf sich, dann die Nummer 1 auf der Linksverteidigerposition zu werden. Spinazzola da ja auch schon relativ alt. Also Parisi unbedingt mal auf dem Schirm behalten. Toller Einkauf von der AC Florenz.
Und damit machen wir dann den Podcast diese Woche auch zu. Unter der Woche sind Länderspiele, beziehungsweise wir haben jetzt auch am Wochenende Länderspielpause. Deutschland trifft am Samstag auf die USA und jetzt morgen müsste es sein, spielt Spanien gegen Schottland. Das könnte auch ein ganz spannendes Spiel in der EM-Qualifikation werden.
Definitiv, wir werden darüber berichten dann Anfang nächster Woche.
Alles klar, gute Woche euch. Ciao.